Obwohl der Donaukanal durchschnittlich nur ungefähr 50 Meter breit ist, zieht er sich über 17 Kilometer quer durch den Stadtkörper wie eine geschlängelte Arterie. Historisch versorgt er die Stadt mit essentiellen Lebensgrundlagen wie Salz, Brennstoffen, Wasser und Nahrung. Gleichzeitig stellt er an seinen Ufern die Gegensätze der Millionenmetropole scharf gegenüber. So stehen sich auf Sichtweite Weingüter industrieller Brache, proletarische Zinskasernen bürgerlichen Jugendstilprachtbauten, erzkatholisches Verwaltungszentrum jüdischem Ghetto und schließlich industrielle Großversorgungsbetriebe urtümlichen Aulandschaften gegenüber. Dabei wussten die diversen Stadtverwaltungen nicht immer, was sie eigentlich mit dieser gewählten Wasserstraße machen sollten. Die Pläne reichten vom Ausbau zum größten Binnenhafen Europas bis zur kompletten Trockenlegung. Wie viele unterschiedliche Aspekte die Geschichte des Donaukanals aufweist, über das sprechen wir heute in der Folge der
Geschichtskreislerei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und
Walter.
Ja, Walter, wir hatten ja vor kurzem hier in Wien eine mittlere Katastrophe.
Meinst du die Wahlen oder?
Nein, ich habe dir versprochen, wir werden kein einziges Wort über diese Wahlen verlieren. Aber ich spreche natürlich vom Hochwasser, also jetzt wieder ein bisschen ernster zu werden. Also das ist Hochwasser, das große Teile Ostösterreichs betroffen hat, auch und andere europäische Länder. Und zwei neuralgische Punkte in Wien waren ja der Wienfluss und der Donaukanal. Und wir werden, glaube ich, in der nächsten Zeit über beide mal sprechen. Aber heute ist unser Thema der Donaukanal.
Ja, der Donaukanal war immer so ein Problem mit der Beherrschung der Natur. Also das einmal war Hochwasser, einmal war nicht Hochwasser. Manchmal konnte man ihn durchwaten zu Fuß, manchmal war er 9 Meter hoch. Also der Donaukanal steht auch natürlich für einen Teil, wie kann man einen Fluss, der ganz nah an der Stadt vorbeifließt, beherrschen.
Ich meine, der Donaukanal war ja prinzipiell einer der Donauarme. Ich glaube, er hat zum Teil Wienarm geheißen, weil er der Wien am nächsten liegende Donauarm war. Und er war auch mal der Hauptarm, oder?
Ja, weil er genau neben der inneren Stadt gelegen ist. Es gab insgesamt am Ende dann 5 Hauptarme, aber es gab unzählige Nebenarme der Donau. Also muss man sich schon vorstellen, die Donau hat sich auch permanent bewegt. Also nur so auch geschichtlich gesehen, so bis ins Hochmittelalter hat sich eigentlich die Donau so Richtung rechts entwickelt. Also hat eigentlich immer die Stadt bedroht. Ab dem Hochmittelalter dann bewegt sie sich eher nach links und bedroht das Machfeld. Das ändert sich, es bildet Werde. Also das Werde ist ja so eine Insel zwischen den Donauarmen. Da gibt ja auch einige Straßennamen, die nach Werden benannt sind. Man vergisst es ein bisschen auch, dass zum Beispiel der 9. Bezirk auch stark von Donauarmen durchsetzt war. Die Rossau oder das Altlichtenwörth, Rossau kommt ja auch von der Rosstränke, also man konnte wirklich die Tiere bis zum Wasser führen und dort also mit Wasser versorgen. Und es hat sich erst mit der Donauregulierung geändert.
Und der Donaukanal ist auch der Teil der Donau, in den der Fluss, an dem Wien liegt, nämlich die Wien, einfließt, oder?
Genau, da gibt es auch immer das Problem mit dem Hochwasser, weil es ist ja nicht nur dann, dass das Wasser von der Donau einmal mehr oder weniger kommt, wenn das natürlich auch dann im Wienerwald stark regnet, dann staut es sich dort auf und vor allem der Wienfluss geht dann über. Also eigentlich war öfters die innere Stadt vom Wienfluss bedroht als vom Donaukanal oder von einem der Donauarmen selbst.
Ja, kommen wir vielleicht ein bisschen zu den Funktionen des Donaukanals, den er hat. Wir haben ja die Folge auch übertitelt mit einer Arterie durch den Stadtkörper, das ist ja ziemlich eine Ansage. Also welche Funktionen hat denn dieser Donaukanal überhaupt?
Ja, der hatte viele eigentlich. Also man kann das ein bisschen versuchen, so aufzudröseln. Es war natürlich ein wichtiger Transportarm und eine Versorgungslinie für Schiffe und mit all den Gütern, die eine Stadt braucht. Das war natürlich auch immer so ein Ding der Stadt- und Wohnbaupolitik, weil es war einfach freie Fläche. Was macht man eigentlich damit? Es war auch immer eine Grenze zwischen den Bezirken, auch mit der Möglichkeit, staatliche und polizeiliche Kontrolle über diesen Fluss auch auszuüben. Es war auch eine Repräsentation und Änderung der Arbeitswelten da abzulesen. Und am Ende ist es natürlich auch ein großer Freizeit- und Erholungsraum.
Okay, gehen wir es mal Punkt für Punkt durch vielleicht.
Ja, gehen wir mal kurz in Beherrschung der Natur. Also der Donaukanal, wie du es eben erwähnt hast, war ja einer der 5 Hauptarme. Sehr lange hat man versucht, diesen Donauarm zu regulieren, unter Kontrolle zu bringen. Also eigentlich seit dem Hochmittelalter beginnt das schon. Man baut Dämme, man baut irgendwelche Sperren. Manchmal funktioniert es, dann wird es wieder weggerissen. Also wenn man sieht zum Beispiel, die innere Stadt war ja so in einer Steilküste eigentlich zum Donaukanal aufgebaut.
Das
sieht
man jetzt auf einer Terrasse,
nicht? Auf einer Terrasse, richtig. Weil das sieht man Maria am Gestade, da gehen ja so reiche Stiegen rauf. Und das war früher auch so praktisch die Küste zum Donaukanal.
Wunderschöne Kirche
übrigens. Wunderschöne Kirche, tolle Stiegen. Man wundert sich nur, warum ist die Kirche eigentlich so hoch gelegen? Man versucht eben sehr früh, diese Donau zu regulieren, vor allem diesen Donauarm. Und seit dem 16. Jahrhundert versucht man das über so dem Durchstich bei Nussdorf vor allem unter Kontrolle zu bringen. Man schafft den Durchstich, dann wird er wieder durch Hochwasser zerstört. Es gibt permanente Verbesserungs- und Erhaltungsarbeiten. Man führt eine extra eine Steuer ein auf Salz. Salz war einer der wichtigsten Güter, die man über die Donau transportiert hat, damit man überhaupt das finanzieren kann, weil eigentlich unterbrochen Arbeiten gemacht werden mussten. Und so richtig vom Donaukanal kann man erst ab dem 18. Jahrhundert sprechen, weil da funktioniert eben dieser Durchstich bei der Taborau und der Abschluss des Nussdorfer Arms durch Dammbau. Es ändert sich immer noch, aber zumindest so die Grundlinie ist somit einmal festgehalten.
Also das ist quasi so ganz im Nordwesten.
Richtig, also genau. Wo die Donau eben einfließt, wo jetzt diese berühmte Löwenbrücke ist, mit den sind zwei imposanten Steinfiguren. Ja, und das Hauptproblem eben von diesen Donauarmen, das ist eigentlich die Versandung. Also die Donau schleppt wahnsinnig viel Sand und Schotter mit. Das kommt natürlich auch in den Donaukanal und man muss den permanenten Donaukanal eben ausbaggern. Man muss Kehmauern errichten, damit das also nicht das Sand dort abgelagert wird. Und das sind natürlich unterbrochen Arbeiten, Verbesserungsarbeiten, die erst mit Mitte des 19. Jahrhunderts dann eigentlich Früchte tragen.
Wo kommen der Sand und der Schotter her?
Ja, natürlich über die Alpenflüsse. Die Alpen werden ausgespült. Nein,
nicht die Schottergruben von der Mitzi.
Nein, die Schottergruben von der Mitzi werden nicht. Die haben dann andere Funktionen, die liegen auch ganz woanders. Aber es kommt eine ungemeine Masse an Geröll über die Alpen mit. Und das schafft natürlich große Probleme, insbesondere für die Schifffahrt. Wie gesagt, vorhin erwähnt, es gibt so Jahre, da kann man durch den Donaukanal durchgehen, da hat er 10, 12 Zentimeter Wasserpegel. Und da gibt es wieder Jahre, da ist er wirklich Meter hoch und ist wirklich ein reißender Fluss, wie wir es auch vor kurzem noch gesehen haben.
Es fahren ja jetzt auch noch Schiffe durch. War das für die Schifffahrt bedeutet?
War eigentlich sehr lange sehr bedeutend. Also vor allem im Mittelalter über Flöße. Die hatten ja keinen großen Tiefgang. Später dann natürlich mit der Dampfschifffahrt musste man den Pegel erhöhen. Man musste es permanent ausbaggern. Es gab natürlich auch Probleme. Also es war so ein bisschen so ein Wettrennen zwischen Kanalbau, Flussausbau und der Weiterentwicklung der Technik von Schiffen. Also je größer die Schiffe wurden, also je wichtiger sie wurden, umso mehr Tiefgang hatten sie und mehr musste man ausbaggern. Und irgendwann mal war dann halt aber Schluss auch für den Donaukanal, weil sie natürlich so große Dampfschiffe nicht mehr aufnehmen konnte.
Na, und der wichtige Punkt dafür war wahrscheinlich die Donauregulierung. Das war irgendwann mal so um 1870 herum.
Genau, oder? 1870 bis 75 und da startet eigentlich der Donaukanal so richtig durch mit diesem ganzen Umbau. Da werden diese Kehranlagen, die man heute kennt, angelegt.
Schleusen?
Schleusen oder? Angelegt, den Sammelkanal links und rechts, damit man die Abwässer nicht mehr direkt in den Donaukanal ableitet, sondern sammelt und dann zur Kläranlage in Simmering weiterbringt.
Echt, aber der riecht so, als ob noch immer Abwässer reinkommen.
Ja, eigentlich sollte da nichts mehr reinkommen. Ah, okay, also von okay. Dem ist halt eine relativ hohe Wasserqualität. Mhm. Also interessanterweise, glaube ich, so Stufe 2, also besser als jetzt die Seen, wo jetzt die Olympischen Spiele auch stattgefunden haben. Also man kann jetzt eigentlich durchaus darin schwimmen und baden. Es ist wahrscheinlich nicht besonders ratsam, vor allem wegen der Strömung.
Ich weiß gar nicht, ist Baden erlaubt oder darf man nur nach Hause schwimmen?
Eigentlich ist nicht erlaubt. Man kann Füße ein bisschen reinhängen, man darf, aber eigentlich ist es nicht erlaubt.
Als Verkehrsweg kann man benutzen,
den Donau. Kann man benutzen, ja. Also das, wie schon gesagt, da fahren ja auch die Ausflugschiffe, die Feuerwehr fährt etc. Also von dem her funktioniert es. Das war aber die Vorbedingung, war, dass man den noch einmal so reguliert über Schleusen. Es war die Idee, mehrere Schleusensysteme einzuführen. Eins kennt man ja noch, in Nussdorf, diese bekannte Schleuse, das vorher eigentlich so ein Sperrschiff war und ab 1890 wurde dort so eine richtig große professionelle Schleuse auch für die Schifffahrt eingerichtet. Also der Architekt war auch Otto Wagner. Also Otto Wagner war überhaupt prägend für den ganzen Donaukanal und für die architektonische Ausführung.
Eigentlich sehr gut erkennbar im Stil.
Richtig, also das sieht man auch immer wieder um Gebäude entlang des Donaukanals, die einfach die Handschrift von Otto Wagner tragen. Das andere ist natürlich zum Beispiel das Kaiserbad oder die Kaiserbadschleuse. Das kennen jetzt viele Leute, weil dort natürlich auch ein bisschen Partyzone ist. Das ist so in der Höhe vom Schottenring, U-Bahn-Station. Da gibt es auch so ein sehr schönes Gebäude. Viele Leute fragen sich, was das eigentlich, was für Funktion dieses Gebäude hatte. Und auch gegenüber gibt es ja auch so einen Teil noch dieser alten Schleuse. Also das Kaiserbad war früher auch ein Bad. Darum hieß es ja auch Kaiserbadschleuse. Da konnten die Leute früher schwimmen bis ins 18. Jahrhundert. Und dort hat man auch eine Schleuse gebaut. Die wurde aber im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört. Und hat man eigentlich nicht wieder hergerichtet. Also was übergeblieben ist, ist praktisch das Schleusentor, wo die Schiffe reinfahren konnten, vis-à-vis auf der rechten Seite und auf der linken Seite eben dieses Verwaltungsgebäude, wo auch Teile von Schleusenmitteln auch gelagert wurden.
Und wie vor dieser Schleuse gab es ein Sperrschiff?
Richtig, das war im Nussdorf ein Sperrschiff, das war eigentlich eine recht praktische...
eine Schleusenfunktion erfüllt.
Richtig, genau, das hat man eigentlich ein großes Schiff einfach quergelegt und wenn Hochwasser gekommen ist, dann hat man einfach dieses Schiff einfach versenkt, ein bisschen tiefer gesenkt mit Wasser oder mit irgendwelchen schweren Gegenständen. Dadurch konnte einfach das Wasser wieder in die Donau abgeleitet werden, beziehungsweise konnte man es heben, wenn der Eisstoß gekommen ist. Der Eisstoß war auch eine große Gefahr für die Stadt. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es sind wirklich riesige Eisberge und Schollen von der Donau reingetrieben in die Stadt. Und das hat natürlich weiter das Wasser aufgestaut und hat zu furchtbaren Überschwemmungen geführt, vor allem im zweiten, 20. Bezirk.
Der Winter liegt vor uns. Ich meine, nach dem Regen kommt vielleicht das Eis, wer weiß.
Ja, es ist schwer vorhersehbar, was La Niña oder El Niño so vorhaben mit uns. Aber theoretisch, es gibt auch so sehr schöne Bilder aus dem oder Grafiken aus dem 19. Jahrhundert, wo man da wirklich sieht, es schaut aus ein bisschen wie in der Antarktis.
Okay, ja, eine Art Nordwestpassage.
Ja.
Aber wichtig war ja der Donaukanal auch für die Wirtschaft, oder?
Ja, also es war immer eine richtige Versorgungslinie. Vor allem im Mittelalter wurde vor allem Salz transportiert. Also vergisst man auch ein wenig, Salz war einer der wichtigsten Güter im Mittelalter, weil nicht also um die Speisen zu würzen, sondern um
haltbar zu machen.
Haltbar zu machen, genau. Also das war also das Einzige.
Weil Fleisch einlegen, weil also ein genau, bisschen Mangel an Kühlschränken
Fleisch,
war.
Fleisch, Fisch vor allem. Also Fisch war auch hat eine große Bedeutung gehabt in der Ernährung für Wien bis ins 19. Jahrhundert hinein. Die Waren wurden also über den Donaukanal nach Wien gebracht. Es gab auch das Stapelrecht, was ganz wichtig war im Mittelalter. Da konnte man relativ viel Geld verdienen. Also die Händler mussten, wenn sie Waren transportiert haben, in Wien halten, sie auslegen, für ein paar Tage zum Verkauf anbieten und konnten erst dann später weiterreisen. Also sie konnten einfach das nicht durchtransportieren. Da fahre ich viel natürlich besonders nochmal Steuern
so
an.
So eine Art Vorkaufsrecht, oder wie stellen wir das vor?
Richtig, genau. Mhm. Man sieht es auch, es gibt ja dann entlang des Donaukanals um die Stadtmauer gab es eine Menge an Märkte. Diese Märkte waren die Zugänge über diese diversen Tore. Auch hier nur so, wenn man sich das Stadtbild und die Stadtgassennamen sich ansieht.
Am Fischmarkt hat es gegeben, oder?
Am Fischmarkt hat es gegeben. Der ist eigentlich zuerst relativ spät eingerichtet worden. Also es gab zuerst den Schanzelmarkt, der war zwischen der Augartenbrücke und der Schwedenbrücke beidseitig. Der wurde dann Beginn des 20. Jahrhunderts aufgelassen und 1904 wurde ein großer Fischmarkt rechtzeitig eingerichtet. Und der bestand bis Anfang der 70er Jahre. Es wurden dort auch Fische ins Wasser gelegt, um sie frisch zu halten. Das war bis Anfang auch der 70er Jahre. Das hat man dann aber dann abgeschafft, weil einfach der Donaukanal so stark verschmutzt war, dass natürlich die Fische darunter auch gelitten haben. Es war nicht mehr möglich, einfach diese verschmutzten oder kontaminierten Fische zum Verkauf anzubieten.
Wieso war der verschmutzt, obwohl es diese Abwasserkanäle gab?
Vor Wien wurde natürlich sehr viel an Jauche, an landwirtschaftlichen Abfällen etc. eingeleitet. Also Wien hat versucht,
die niederösterreichischen Bauern sozusagen.
Die niederösterreichischen Bauern haben das natürlich oft illegal dann Sachen eingeleitet. Ich meine, das Problem war natürlich sehr lange auch in Wien der Fall, dass es einfach der Donaukanal immer stärker verschmutzt wurde. Es gab dann starke Regulierungen ab dem 18. Jahrhundert, wie man eigentlich mit diesem Wasser auch umgeht. Es wurde ja auch hier Wasser entnommen zur Trinkwasserversorgung und erst 1789 gab es einen Erlass, dass man nur mehr an zwei Stellen die Jauche einbringen darf. Also wirklich, da hat man wirklich so die ganze Gülle eingeleitet und zwar beim Alserbach und bei der Weißgerberlände.
Das ist aber nicht mehr so, oder?
Das ist nicht mehr so. Also maximal noch, dass der eine oder andere Partygast da vielleicht reinpinkelt. Aber sagen wir mal so, bei den Wassermengen ist das doch eher dann verschwindend. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts durfte man keine Schlachterreste mehr in den Kanal werfen. Und ab 1797 keine Schwemmungen von geschlachteten Tieren.
Geschlachtet ist ja oft auf Brücken worden, oder?
Genau, stimmt das? Genau, also diese erste Donaukanalbrücke, die eigentlich die heutige Schwedenbrücke, die hat vorher anders geheißen, die diente eigentlich bis ins Hochmittelalter hinein auch, dass man da, bevor man die Tiere in die Stadt gebracht hat, dort geschlachtet hat, die Abfälle ins Wasser und dann also das Fleisch in die Stadt transportiert hat.
Warum ist gerade das Fleisch auf Brücken verkauft worden und warum ist da also sozusagen deswegen auch dort geschlachtet worden?
Naja, damit man die Abfälle, das ganze Blut und die ganzen Abfälle, das immer gleich ins Wasser ableiten können. Also war eigentlich relativ praktisch. Nur mit dem zunehmenden Wachstum der Stadt ging das auch nicht mehr. Das muss man wirklich mal vorstellen. Das haben sie eigentlich die ganze Jauche, die menschlichen Abfälle waren drin und dann hat man auch die Schlachtabfälle. Also es war einfach wirklich eine einzige Fleisch-Scheiße-Brühe, die da wirklich runtergeschwommen ist und natürlich auch zu extremen Problemen hinsichtlich Hygiene und Krankheitserregungen hervorgebracht hat.
Kommen wir von der Fleisch-Jauche-Brühe zu den Wasserleitungen gleich.
Ja, also der Donaukanal war ja auch zeitlang sehr wichtig für die Wasserversorgung der Stadt. Man hat also bei Nussdorf bzw. im 9. Bezirk Wasser entnommen und hat es in die Stadt gepumpt, bevor es die Hochquellleitung gab. Es gab dann die albertinische Wasserleitung und es gab die Kaiser-Ferdinands-Leitung. Das hat dann nicht mehr gereicht. Das war also, außerdem war es unhygienisch. Die Hochquellleitung war einfach wirklich ein großer Fortschritt. Aber über Dampfmaschinen und über Hebewerke hat man das Wasser rausgeholt aus dem Donaukanal und hat es dann Richtung 8. Bezirk und innere Stadt geleitet.
Aber vor den Jauche-Einleitungspunkten.
Das kann man nur hoffen. Also war schon natürlich auch ein großes Problem. Also die Cholera wurde auch angefeuert von diesen unhygienischen Verhältnissen. Und darum hat man dann relativ rasch versucht, mit der Hochquellleitung da Abhilfe zu schaffen. Und diese Leitungen wurden dann auch bald eingestellt.
Walter, ich kann mir vorstellen, der Donaukanal wird auch wichtig gewesen sein für Industrie und Gewerbe, oder nicht?
Ja, also liegt natürlich auf der Hand, wenn man die Sachen dann aus Niederösterreich rantransportiert, dass man das dann gleich also vor Ort oder in der Stadt verarbeitet. Und am Donaukanal, vor allem am Anfang im Norden des Donaukanals, haben sich sehr früh Holzverarbeitungsbetriebe angesiedelt, Gerber, Müller, in der Rossau waren es vor allem Flößer, Binder und Holzhändler. Also sehr viel was mit immer mit Holz zu tun gehabt und natürlich auch mit Salz. Und es haben sich dann auch Gas- und Elektrizitätswerke angesiedelt. Also das war dann im 19. Jahrhundert. Der Energiebedarf der Stadt ist ja enorm gestiegen. Elektrische Straßenbahn, die Stadtbahn wurde eingeführt etc. Und die Versorgungsbetriebe wurden nach Simmering dann geschafft.
Wir sollten irgendwann einmal eine Folge über Elektrifizierung der Stadt machen, oder?
Also das liegt auf der Hand. Ich glaube, das ist wirklich ganz dringend notwendig und wir arbeiten ja auch schon ein bisschen auch daran. Es wurden aber, wie schon gesagt, Fähr- und Entsorgungsbetriebe einer nach dem anderen eröffnet. Zum Beispiel der letzte war dann in den 70er Jahren auch das Fernheitswerk Spittelau, also dieses berühmte Fernheitswerk,
ja, das also mehr oder weniger gelungenen. Besondere Architektur hat quasi.
Ja, also diese berühmte Kappe vom Hundertwasser findet man da wieder und überhaupt ist es eine Hundertwasser-Architektur. Also das Hundertwasser hat ja auch so zwei Orte am Donaukanal. Dieses Hundertwasserhaus in Erdberg und hier an der Spittelau. Also, wie schon gesagt, Kant sagt, über Geschmack kann man streiten, nicht aber disputieren. Jedenfalls einer wirklich auch ein Tourismusmagnet. Es entwickeln sich auch natürlich auch Werften und metallverarbeitende Betriebe. Die siedeln sich aber dann irgendwann im Laufe des 19. Jahrhunderts wieder ab. Also es geht dann Richtung Simmering oder in andere Gebiete. Wie schon gesagt, die großen Betriebe entstehen dann in Simmering mit den Versorgung- und Entsorgungsbetrieben. Die Gärtnereien werden dort eigentlich wieder vertrieben, die gehen ins Machfeld. Ja, und Simmering wird dann aufgrund der Nähe zum Donaukanal das Zentrum dieser Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe. Auch zum Beispiel die Steinkohle, die für die Elektrizitätswerke notwendig waren, hat man über den Donaukanal hinaufgeschifft und hat man direkt dort entladen können. Die Franz-Josef-Bahn entsteht neben dem Donaukanal, zerschneidet auch diesen 9. Bezirk, also prägt auch nach wie vor noch Teile des 9. Bezirks. Und was auch ganz wichtig ist, zwei Straßen entstehen neben diesem Donaukanal, die ja heute noch existieren, diese Autobahnen.
Also Stadtautobahnen
quasi. Stadtautobahnen, also das ist natürlich ein bisschen die Tragik. Es war auch früher auch ein bisschen die Idee, man könnte den Donaukanal so zum Boulevard machen, was auch teilweise auch gelang, aber wird eigentlich zerstört durch diesen tosenden Autoverkehr von der B227.
Also ist ja quasi eine Art Verkehrshölle inzwischen. Ne?
Eigentlich richtig, ja. Und die geht ja dann auf dem rechten Donaukanalufer ja auch noch in die Flughafenautobahn über.
Tutte-Direzione, also es geht ja dann auch Richtung Südautobahn etc.
Ja, also
ein Nadelöhr.
Ein
Kfz-Nadelöhr.
Ja, also und genau, wenn man sich das ein bisschen ansieht, zum Beispiel Rosauerlände, da sieht man diese schönen Jugendstilbauten etc. Tolle Wohnungen sicher und unten tost eben dieser dreispurige Autoverkehr, der einfach die Transversale durch die Stadt anbietet.
Und das hätte ursprünglich eine Art repräsentativer Boulevard sein sollen.
Ja, also das ist auch so ein Teil dieser Stadtplanung und Wohnbaupolitik. Man hat die Ringstraße geplant und dann gab es Ideen, sollte man eigentlich die Ringstraße nicht weiterführen? Also sollte man die nicht zum Beispiel über Leopoldstadt und Brigitten aufführen? Sollte man nicht diesen Donaukanal auch nutzen? Und das ist etwas, was eigentlich in der Stadtentwicklung der Donaukanal immer etwas stiefmütterlich behandelt wurde. Soll man den ausbauen, gibt es da Pläne, soll das Erholungszentrum werden. Es gab auch Ideen, dass man den überhaupt zum Beispiel komplett versanden lässt, dass man den zubaut.
Ich glaube, es ist ja relativ viel zerstört in und um den Donaukanal geworden während des Zweiten Weltkriegs, also am Ende des Zweiten Weltkriegs, bei der Schlacht um Wien. Und direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man ja da eigentlich eher so ein bisschen einen Freizeitraum schaffen, oder?
Ja, also wie du es gesagt hast, im Zweiten Weltkrieg waren die härtesten Kämpfe waren am Donaukanal. Also das waren wirklich Massaker, die dort stattgefunden wurden. Es wurden auch sehr viele sowjetische und deutsch-österreichische Soldaten auch dort spontan begraben. Es gab wirklich Massengräber, die man danach erst exhuminiert hat, zwei, drei Jahre danach.
Und fünf Zerstörung durch Artillerie und so
weiter. Artillerie, Bombentreffer. Der Leopoldstadt war natürlich auch immer hart getroffen aufgrund der Bahnhöfe.
Vielleicht muss man sagen, ich glaube, die Linie war so, die Rote Armee war im Stadtzentrum und die Nazis haben sie in der Leopoldstadt Hauptstadt oder beim Donaukanal verschanzt gehabt.
Genau, also die Rote Armee hat ja so eine Zangenbewegung gemacht. Auf der einen Seite sind sie, glaube ich, vom Südosten gekommen, auf der anderen Seite eigentlich über den Wienerwald. Mhm. Das war sehr überraschend für die Wehrmacht. Die haben sich zurückgezogen, dann über den Donaukanal, haben dort erbitterten Widerstand geleistet, haben dort wiederum sehr viel Kriegsverbrechen begangen. Also es wurden sehr viele Menschen zwangsrekrutiert, es wurden Deserteure aufgehängt und es wurden auch die restlichen jüdischen Familien, die man noch aufgegriffen hat, eng vor Ort ermordet. Also in der Forstgasse zum Beispiel gibt es jetzt ja auch ein Denkmal daran. Also von dem her, es gab da wirklich ganz blutige Auseinandersetzungen und wirklich noch einmal Massaker. Und das ist eigentlich auch eine traurige Geschichte des Donaukanals. Aber wie gesagt, das waren eigentlich sehr viel auch an Infrastruktur zerstört.
Findet das eigentlich am Donaukanal irgendeinen Ausdruck?
Ja, es gibt natürlich einen furchtbaren Ort am Donaukanal natürlich. Also die Gestapo hat ja 38 dort ihren Hauptquartier errichtet am Mårtsinplatz, den es ja nicht mehr gibt. Das ist jetzt da praktisch der Schwedenplatz und dort sich in ein Nobelhotel eingerichtet, im Hotel Metropol. Dieses Hotel Metropol war eben wirklich so das Hauptquartier und gleichzeitig auch das Folterlager der Gestapo, wo sehr viele Menschen verhört, umgebracht, gequält wurden. Es gibt jetzt auch ein Mahnmal dort, direkt am Schwedenplatz. Und es war natürlich auch eine Provokation der Nationalsozialisten, das genau gegenüber des jüdischen Ghettos, ehemaligen Ghettos, beziehungsweise dann jüdischen Viertels in der Leopoldstadt zu errichten. Also das war natürlich auch ein Machtsymbol, also wirklich ein Ort des Schreckens. Am Ende gab es natürlich auch noch am Donaukanal noch selbst diese Kriegsverbrechen seitens der deutschen Wehrmacht.
Und die Zerstörung selbst am Donaukanal, wie du sagst, war enorm.
Der Donaukanal war weitgehend wirklich zerstört, die ganzen Kehranlagen waren kaputt. Insgesamt hat ja momentan der Donaukanal 20 Brücken, also 15 Straßenbrücken, 5 Eisenbahnbrücken. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nicht so viele, aber fast alle Brücken wurden zerstört. Also die Wehrmacht beim Rückzug hat eigentlich alle Brücken gesprengt. Ja, und dann musste man sich nach dem Krieg eigentlich überlegen, wie kann man diesen Donaukanal jetzt weiterentwickeln. Da gab es sehr viele Vorschläge. Was macht man jetzt eigentlich mit diesem Donaukanal? Soll man den neu aufbauen? Soll man den rekonstruieren? Und da gab es immer wieder Ausschreibungen. Gleich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zum Beispiel so einen Wettbewerb. Was macht man mit dem Donaukanal? Da gab es die unterschiedlichsten Vorschläge. Und am Ende wurde keiner wirklich realisiert. Also die einen haben gesagt, setzen wir wieder an, wir bauen die Ringstraße weiter. Es gab Vorschläge, dass man den Donaukanal zudeckelt und versandet und einfach komplett einstellt. Andere haben wieder vorgeschlagen, einen Flughafen einzurichten bei der Salzdorbrücke. Also es waren so ganz interessante, dubiose Vorschläge. Und am Ende gab es halt so eine Mischform, dass man eigentlich das behält, was gibt, dass man den Schwedenplatz umbaut. Manche Architektinnen meinen ja auch, das ist wirklich eine offene Fleischwunde, also wie der Schwedenplatz aussieht. Also keiner ist wirklich glücklich damit.
Ich glaube, ich greife auch nicht vor, indem ich darauf hinweise, dass es gerade heute auch wieder viele Diskussionen gibt, wie man mit diesem Bereich umgeht, städteplanerisch.
Ja. Also zum Teil funktioniert das über Privatinitiativen. Also wenn man so ein bisschen das so Durchgang vom Norden nach Süden geht, dann sieht man ja wirklich so mehrere Abschnitte des Donaukanals. Also zuerst einmal die Nussdorfer Schleuse, dann kommt man so in den Industriebrach, dann tauchen schon die ersten interessanten Gebäude auf, so auf der rechten und auf der linken Seite. Es gibt das Studentenheim von das Adolf Scherf Studentenheim, ein moderner Bau aus den 70er Jahren, der Kronenzeitung Turm auf der rechten Seite, dann kommt die WU auf der
linken. Die alte WU.
Die alte WU, genau. Der Franz-Josef-Bahnhof und auf der linken Seite fangen dann natürlich diese ganzen Zinskasernen in der Brigitten- oder Leopoldstadt an, also das klassische 19. Jahrhundert. Auf der rechten Seite hat man die Jugendstil-Prachtbauten und dann ist man eh schon in der inneren Stadt und dann fängt dann nach der inneren Stadt fängt es dann wieder an auf der linken Seite so ein bisschen diese Zinskasernen, rechts Gemeindebauten. Und dann geht es in eine Aulandschaft auf der linken Seite über und auf der anderen Seite hat man die Industrie in Simmering. Also der Donaukanal war immer so eine harte Trennung durch die Stadt und es waren immer so die Gegensätze, die eigentlich so vis-à-vis gegenüber standen.
Und insgesamt aber 17 Kilometer lang, oder?
Ja, genau, etwas über 17 Kilometer. Ja, und das hat viel Raum gegeben, wie man plant. Also wie gesagt, die Stadt plant dann immer wiederum so einzelne Abschnitte. Macht man Erholungsgebiet, macht man Radwege, versucht man den Verkehr einzudämmen. Und dann gibt es natürlich immer diese privaten Bauinitiativen. Also jetzt einer der letzten war ja so wirklich dieser Eingang jetzt auf der Taborstraße mit diesen neuen Bürogebäuden, mit den Luxushotels. Und das ist ja das Interessante, ist so, dass der Schwedenplatz, der war ja früher so praktisch das Eingangstor, das repräsentativ in die innere Stadt. Und jetzt ist das Repräsentative eigentlich auf die andere Seite gewandert. Also wirklich diese super tolle, moderne Architektur mit Luxushotels und toller Bar auf der Dachterrasse. Ja, also da hat sich auch hier das Blatt gewendet hinsichtlich architektonischer Weiterentwicklung.
Ich meine, teuer ist der Baugrund auf beiden Seiten.
Auf beiden Seiten, also zweifelsohne. Aber auch hier, man sieht sehr viel in dieser inneren Stadtseite auch dann so 60er, 70er Jahre Bauten oder frühe 50er, also Hotels, die könnte man in Italien auch vorfinden. Also das sind so Dinge, die immer wiederum so lokal passieren, architektonische Weiterentwicklungen, aber so einen großen Masterplan gibt es eigentlich nicht. Die Stadt versucht es noch einmal mit dem Step 05 Entwicklungsplan weiterzuentwickeln und in Wahrheit hat sich dann entwickelt, dass sich praktisch so ein Naherholungsgebiet sich ausbildet entlang der Kays. Man darf das natürlich auch nicht vergessen, bis in die 70er Jahre waren diese Kays sehr triest, waren menschenleer, ein paar Parkbänke devastiert, ein paar Graffiti-KünstlerInnen haben sich dort versucht. Und dann gibt es den Schub mit den 80er, 90er Jahren langsam. Wir müssen mit dem Donaukanal was tun. Und jetzt entwickelt sich das ja wirklich zu einer sehr gut angenommenen Freizeitzone. Wobei man auch sagen muss, und das sagen auch Kritiker, naja, wo? Zwischen Schottenring und Schwedenplatz. Was passiert eigentlich mit dem Gelände in der Brigittenau? Oder
Da muss ein bisschen Platz für schräge Wiesen sein, oder?
Ja, diese schräge Wiese, da gibt es ja auch ein berühmtes Wienerlied, ein sehr schönes auf der schrägen Wiese. Das wird auch nach wie vor noch genützt von vielen Leuten. Also es ist schon natürlich typisch skurril Wien. Also rechts tobt einfach der Autoverkehr und 30 Meter weiter liegen die Leute auf einer irrsinnig steilen Wiese und sonnen sich. Übrigens auch eine große Biberkolonie, die dort jetzt momentan sich angesiedelt hat. Und auch Probleme schafft, weil es sehr brav nagt. Man musste also wiederum, Biber wurden angesiedelt und jetzt sind sie wieder ein Problem. Also der Donaukanal ist auch ein kleines ökologisches Rückzugsgebiet. Das sollte man auch nicht vergessen und bietet
bekannt
sich.
Bekannt für seinen Fischreichtum, oder?
Für seinen Fischreichtum. Also sehr viele Arten, die es in der Donau nicht mehr gibt, die haben sich im Donaukanal zurückgezogen, nachdem ab den 70er Jahren man die Wasserqualität enorm verbessert hat. Man hat auch versucht, ja, so kleinere Inseln zu schaffen, damit sich dieser Fischbestand auch erholt.
Wer bei der Urania spätabends spazieren geht, der kann ja auch ganz, ganz viele Hobbyfischer dort noch immer fischen sehen. Ja. Das ist ein beliebter Platz. Dort, ja, wo die Wien einfließt quasi in den Donaukanal.
Genau, also in den 70er Jahren hätte ich dort kein Fisch rausgegessen. Ich glaube, jetzt kann man durchaus wieder den Fisch genießen. Also von dem her ist es eigentlich so ein Mikroklima auch. Also interessant ist, dass der Donaukanal ja auch als Erholungsgebiet sich deshalb anbietet, weil er ein Mikroklima aufweist. Nämlich, dass dort 10-15% weniger Niederschlag ist als auf der Hohen Warte und dass die Temperatur dort kühler ist als auf der Hohen Warte teilweise. Es hängt natürlich auch mit diesem Strom, der sich permanent bewegt und einfach auch Kühlung und frische Luft einbringt. Also von dem her ist der Donaukanal ein idealer Platz, sich auch zu erholen, zu sonnen und etwas frische Luft zu schnappen, wenn es in der Stadt wirklich heiß wird.
Und wie es eben in unserem Titel heißt, eine Lebensarterie durch die Stadt.
Es ist nicht eine Lebensarterie zur Erholung, es war ja früher auch ein beliebter Ort auch zum Baden. Also wie du ja vorhin erwähnt hast, also eigentlich ist Baden verboten oder es wird nicht gerne gesehen. Es gibt also durchaus Waghalsige, die sich dann die Fluten schmeißen. Aber am Anfang des Donaukanals, beziehungsweise ab dem 18. Jahrhundert, dieser Entwicklung, werden dort Bäder installiert.
Ich glaube, es gab sogar auch Badeschiffe, oder? Nämlich nicht im Sinn wie das heutige Badeschiff, sondern in dem Sinn, dass man da drinnen in so Holzkabinen baden konnte, ohne gesehen zu werden, was ja für uns halt ein bisschen verrückt klingt.
Also es gab so floßähnliche Gebilde, die waren innen ausgespart, da war unten so ein Käfig. Da konnten die Leute dann gegen den Strom schwimmen oder sich einfach abkühlen. Es gab dann auch die ersten Bäder mit Kabinen. Es waren natürlich immer streng getrennt Männer, Frauen. Und mit der Zeit wurden die so populär, diese Bäder waren auch wirklich auch sehr lukrativ, die einzurichten, dass man die auch für Männer und Frauen parallel gestaltet hat. Es gab Sonnenbäder, die zum Teil auch abgesperrt waren. Also zum Beispiel in der Höhe auch vom Schottring gab es ein Bad. Da wurde im Sommer ein Sonnenbad eingerichtet. Da konnte man also nicht vorbeigehen. Es war, wie schon gesagt, eigentlich ein Teil dieses Bades. Es gab eine Reihe von Bädern eben entlang dieses Donaukanals. Eigentlich mit Beginn des 19. Jahrhunderts, weil bis dahin war eigentlich das Baden noch verboten, weil einfach wahnsinnig viele Leute einfach ertrunken sind in diesem Donaukanal oder Donauarm. Das war einfach wildes Wasser und viele Leute konnten gar nicht schwimmen und deswegen war auch streng behördlich verboten. Also es gab, wie schon gesagt, sehr viele Strombäder entlang dieses Donaukanals bis zum Zweiten Weltkrieg. Danach wurden die eigentlich, war das nicht mehr populär. Von Erzählungen weiß man, dass sehr viele Kinder und Jugendliche nach dem Zweiten Weltkrieg nach wie vor noch den Donaukanal benutzt haben zur Abkühlung. Die haben sich einfach an Autoreifen genommen, aufgeblasen, haben sich am Nussdorfer Steg dort ins Wasser geschmissen.
Es gibt ja diese berühmten Fotografien von den Halbstarken in Wien, da sind ja viele von denen am Donaukanal direkt entstanden.
Ja, also das war natürlich auch ein beliebter Ort, sich zu bewegen. Ein freier Ort war nicht immer leicht zu kontrollieren, vor allem unter den Brücken, wenn es geregnet hat. Es war auch natürlich ein konsumationsfreier Ort. Bis in die 50er, 60er Jahre, wie schon gesagt, hat sich da auch durchaus eine Jungkultur entwickelt, hat sich auch dann später fortgesetzt. Also die heutige Jungkultur, die da stattfindet, hat natürlich an diesen Traditionen auch angeknüpft. Es entsteht ja nie etwas ganz frisch und frei und neu, sondern da gibt es noch ältere Traditionen, wo man eigentlich da ansetzen kann.
Und einen Höhepunkt hat es, glaube ich, gefunden während der Corona-Zeit mit den wilden Partys, die ja dann in aller Munde waren am Donaukanal.
Also das war ja auch ein Raum, der einfach offen war, den man nicht absperren konnte. Er wurde zwar stark kontrolliert, zum Teil wurden ja die Bundesgärten gesperrt. Also zum Beispiel der Augarten war ja aus dubiosen Gründen zugesperrt. Am Donaukanal konnte man den einfach nicht absperren. Das war sehr schwierig und dementsprechend gab es da natürlich auch die Partys und die Möglichkeit, sich dort trotz der Epidemie und der Regeln sich dort einigermaßen zu treffen. Was es jetzt natürlich gibt, ist es nach wie vor eine Gastronomie-Szene, die dort boomt, mit aller Kritik und Gegenkritik. Also das ist so etwas, was man sicher darüber diskutieren kann. Hier finden auch Verdrängungsprozesse statt.
Mehr WCs wahrscheinlich.
Mehr WCs. Hygieneverhältnisse sind verbesserungswürdig, würde ich einmal sagen. Die Gastronomie-Szene ist etwas auch sehr teuer. Man muss auch sagen, es ist natürlich sehr exkludierend. Also
trotzdem gibt es nach wie vor konsumfreie Zonen in gewisser Weise.
Ja, also natürlich der harte Kern befindet sich wie immer zwischen Schottenring und Schwedenplatz. Man kann sich, wie gesagt, darüber auch unterhalten, ob das nicht besser aufgemischt werden könnte. Die Gastronomie-Szene regt sich dann auch auf über illegale Bierdosen und Limonadenverkäufer. Finde ich auch etwas ungerechtfertigt, weil, wie schon gesagt, wenn man für einen Spritzer 6 Euro verlangt, dann kann man wohl auch zusehen, dass jemand eine Bierdose um 1,50 dort verkauft. Also von dem her ist der Donaukanal auch immer so ein Ort auch natürlich gesellschaftspolitischer Diskussionen, wie sich die Stadt entwickelt und in welche Richtung man sich bewegen will.
Ja, also ich glaube, der Donaukanal wird uns einfach noch lang beschäftigen. Er ist eine lebendige Arterie der Stadt. Insofern spiegelt er die Stadt wider mit ihren Pros und Cons und allen Diskussionen. Ich glaube, wir können nur dazu einladen, den Donaukanal einfach noch einmal vielleicht auch wirklich in seiner ganzen Länge zu besuchen und anzuschauen. Und verabschieden uns bis zum nächsten Mal, Andreas und
Walter.
Wichtige Information.
Bücher zum Donaukanal existieren zum Teil zahlreich. Überraschend ist aber immer wieder die Erfahrung, wie oft der Donaukanal sein Gesicht verändert. Ein prächtiger Fotoband mit einfühlsamen Texten stammt von Hermann Hetzmannseder und Andreas Belwe. Donaukanal, eine Hommage, erschienen 2018. Beide erzählen vom Leben am Wasser. Dabei werden die Klassikertexte wie von Heimito von Doderer und Robert Musil mit Punks und Obdachlosigkeit in Verbindung gebracht. Viele historische Aufnahmen findet man in dem Band von Heilfried Seemann und Christian Lunzer. Wiener Donaukanal 1880 bis 1960, erschienen 2010. Übrigens historische Fotos. Einmal einfach in die Online-Datenbank des Wien-Museums unter dem Stichwort Donaukanal schauen. Nach Eingabe findet man immerhin 640 Einträge. Und wir garantieren unseren Zuhörerinnen, sie werden den Schwedenplatz nicht wiedererkennen. Und ein Verweis auf einen ehemaligen Gast. Unser lieber Kollege und innovativer Stadthistoriker Anton Tantner ist ausgewiesener Fachmann für die Geschichte des Donaukanals und veranstaltet immer wieder Flanerien und Vorträge zu diesem Thema. Zu aktuellen Spaziergängen und wann die nächste zum Thema Donaukanal stattfindet, bitte nach folgenden Stichwörtern googeln: Anton Tantner, Ankündigungen, Flanerien.
Und zuletzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wer nicht genug bekommen kann von uns Wien und Geschichte, sucht einfach in einer der bekannten Podcast-Apps nach den Grätzl-Geschichten. Da erzählen Walter und ich interessante und launige Geschichten über unterschiedliche Grätzl in allen 23 Wiener Bezirken. Hört rein!